Jesus, dich erkennen, deine große Liebe, die Kraft deiner Erlösung und das Wunderbare, dass du in unserem Herzen wohnen willst, unser Leben reich machen mit Erfahrungen deiner Machttaten und dass dein Wort uns treibt, Herr, wir haben erst genickt an einem See, der unendlich ist, wir wollen dich besser erkennen. Vielen Dank, lieber Herr, dass du zu uns redest heute Abend. Amen. Wir sind das reichste Volk, die reichste Generation. Unsere Großmütter haben noch im Keller Wäsche gewaschen und wir gehen heute an die Miele, Waschmaschine und drücken auf den Knopf und was haben wir für Erleichterungen alles? Wir telefonieren mit dem Handy, früher mussten wir mit dem Pferd reiten. Aber wisst ihr, was in unserer Zeit das Allerschlimmste ist? Dass die Menschen leer sind an der Seele. Die Psychotherapeuten, die Seelenärzte, die können schon manches erreichen, aber an der einen Stelle fehlt ihnen das Mittel, was Gott nur als großes Wunder in der Seele des Menschen geben. Wenn Sie mal die Psalmen lesen, lesen Sie, ich habe Durst nach Gott, ich habe Sehnsucht nach Gott. Die meisten Menschen wissen gar nicht mehr, dass es einen Gott gibt. Ich treffe einen jungen Studenten, der sagt, ich bin Atheist. Mir ganz egal, was aus meinem Leben wird, wenn ich mal verscharrt werde. Und die vielen verzweifelten Menschen, neulich hat ja unser deutscher Gesundheitsminister Lauterbach gestartet, er wollte etwas tun für die vielen Selbstmorde. Jede Nacht in unseren Großstädten nehmen sich unzählige Leute das Leben aus Verzweiflung, obwohl alle Sozialhilfe da ist, alle Telefonzellen zurück, weil sie mit dem Leiden nicht mehr fertig werden, mit ihrem Leben. Und ich hatte einen Klassenkameraden, beim 50-jährigen Abi-Jubiläum sind wir zusammengekommen und er wollte als katholischer Priester werden, ich habe mich interessiert und er sagte, nein, ich habe meinen Beruf umgesattelt, ich habe in München einen Pflegedienst gemacht, aber unsere Besonderheit war, wir sind nicht nach gewissen Stunden gegangen oder haben gewechselt, sondern wir haben die Leute gesagt, wir bleiben, bis der Verstorbene tot ist. Sagte, wir haben nie Finanzprobleme gehabt. Die Leute waren so dankbar, dass wir da geblieben sind. Die Leute haben Angst vorm Sterben. Er sagte, hast du auch erlebt, wie heute gottlose Leute sterben? Er sagte, das Allerschrecklichste, was ich erlebe, die sich verfluchen im Sterben, das sie gelebt haben. Wenn wir in so einem herrlichen Tal sind, die Schöpfung Gottes genießen, herrliches Abendessen bekommen haben, in unserem Land ist es ganz furchtbar, dass die Seelen verhungern, weil der Mensch nicht bloß lebt vom Geld und vom Wohlstand und vom Besitz und vom guten Auto. Und wir wissen gar nicht mehr, wie Menschen in der Welt verzweifelt sind. Wir waren ja im Bereich dieser Hilfsorganisationen und war immer schön, wenn wir draußen in den Notgebieten der Welt waren, da waren die Ärzte ohne Grenzen und UNICEF und was weiß ich, da hat man sich abgesprochen, was man am besten machen kann. Und da sagten einige Leute, Herr Schiffbuch, waren Sie schon mal hier? Die kennen all die Leute. Ich sage, nee, war noch nie hier. Aber ich habe es nicht verraten, wir hatten eine kurze Gebetsgemeinschaft. Und das hat uns mit diesen Leuten in der großen Not, ob das Flutopfer, Taifunopfer waren, verbunden. Und das ist was ganz Herrliches, wenn man das erlebt, dass Menschen auch im größten Elend geborgen sind. Jetzt kann ich es immer kurz mit den Liedern sagen. Wir wollen es nachher singen. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Der Jesus sagt, er hat's Leben. Und wenn ihm alles unter den Füßen zusammenbricht, was habe ich erlebt? Meine Nachfolgerin im Amt wurde vor ein paar Wochen beerdigt, die hat schweres Krebsleiden bekommen mit 62 Jahren. Und dann sagte nur der Pfarrer, der sie beerdigt hat, bis zum Schluss eine fröhliche Siegesgewissheit mit Jesus. Weißt du, was das ist? Das kannst du nicht machen. Das ist, was Jesus in deinem Herzen wecken kann. Das kennen wir ja aus der Bibel, aus den Berichten im Neuen Testament, aus dem Stephanus, der es noch gar noch, wie sie mit großen Pflastersteinen ihn zu Tode gesteinigt haben. Ich sehe den Himmel offen. Nichts vom Elend und von den gehässigen Gesichtern dieser Welt. Und ich will bloß ein bisschen erzählen, wie das heute in dieser Welt des Aberglaubens, der schwarzen Magie und der furchtbaren Not der Menschen ist, wie sie immer wieder sagen, das Schlimmste sind nicht die körperlichen Leiden. Das Schlimmste ist auch nicht Hunger und Vertreibung, sondern das Schlimmste ist, wenn wir Gottes Freundlichkeit nicht mehr sehen können. Es war in einem großen Taifun in Indien und da war der Evangelist aufgebrochen und gesagt, muss ich jetzt in das Dorf, das ganz verwüstet war, war alles zusammengebrochen, war die Häuser zusammengestürzt waren. Und er hat gesagt, aber ich komme da hin, ich bringe gar nichts mit, ich müsste jetzt doch Säcke oder Lastwagen voll Hilfsmittel mitbringen. Und die erste Frau, die vor ihrem zusammengebrochenen Haus steht, sagte, was wäre, wenn wir jetzt nicht Jesus hätten? Das war für mich das Allerwunderbarste in unserer Arbeit von Hilfe und Brüder, dass die Leute nie nach materiellen Gütern gefragt haben. Sie haben die allergrößten Nöte, sind die geistlichen Nöte, wir haben keine Pastoren. Nur jeder 18. Pastor in Afrika ist auf einer Bibelschule gewesen oder hat irgendeinen Kurs gehabt. Das sind alles Leute, die völlig unsicher sind. Und das Wunderbare ist, wenn man die Bibel hat, wenn man die Bibel kennt, wenn man mit der Bibel lebt und das entdeckt, was wir haben. Und das ist so wichtig, heute ist da etwas aufgebrochen und das ist ein Dank auch an Ludmich. Ich habe es gestern schon gesagt, wir stehen an einer Zäsur. Nach Lukas 21 wird ja Jerusalem zertreten werden, bis der Heidenzeit erfüllt ist. Was ist der Heidenzeit? Solange die Weltmission läuft. Jetzt wisst ihr alle, dass Jerusalem nicht mehr von den Heiden zertreten wird, sondern dass die Juden wieder zurückgekehrt sind ins gelobte Land. Und in Jerusalem sogar ihr Parlament haben, sogar einen Teil der Botschaften dort. Und was ist denn los? Heute Morgen das Erste, was ich im Google gesehen habe, meinem Handy, dass es hinsteht, die Iran-Regierung überlegt jetzt doch, die Atombombe fertig zu bauen und Israel auszulöschen. Google, sie haben Angst, dass die Israelis vorher ihre Atomanlagen zerstören. Dachte ich, sind wir schon so nah am Weltende. Wer weiß, wir wollen es abwarten. Wir wissen die Zeit und die Stunde nicht, aber der Herr wird wissen, in dieser letzten Katastrophe der Vernichtung Israels wird Jesus wiederkommen. Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen und der Ölberg wird sich spalten. Was das auslöst, das können wir nur ahnen. Aber das Herrliche ist, dass er sein herrliches Werk vollenden wird, sein Heilswerk wird kommen und richten die Lebendigen und die Toten. Aber das ganz Wichtige ist, dass dieser Dienst in der Welt zum Allerschönsten gehört. Aber es fängt in unserem Land schon an, in unseren Häusern, unseren Nachbarn, ein kurzes Zeugnis von Jesus zu geben. Wie ist das schön an Weihnachten? Wir haben einen Heiland. Ich war neulich in einer goldenen Hochzeit eines großen Unternehmers und da hat der gottlose Dekan das gespottet und hat gesagt, der Jubilar spricht ja immer so gern vom Heiland, weil das ein Stundenmann war, von der Bibelstunde. Da habe ich gedacht, ja, in Lukas 2 haben sie Engel über dem Hirtenfeld ausgerufen, wenn das unsere Theologen immer wissen, Heiland ist geboren, ein Heiland für die Welt. Und die ersten Germanen, die zum Glauben kamen, haben ihre erste gotische Bibelübersetzung überschrieben, der Heliant, der Heiland. Da geht es um den Jesus, den man braucht und der in der Welt verkündigt werden muss. Und das ist so furchtbar, wenn Menschen ohne Hoffnung, ohne Ziel aufwachsen. Und wir meinen immer, die Welt braucht bloß Geld und wir müssen eine neue Sozialordnung schaffen. Vergessen wir auch darüber, dass die letzte große Reform der Sozialordnung, denn der Kommunismus versucht an einem Meer von 27 Toten, Millionen Toten geendet hat und was alles dort war, an Elend und Ungerechtigkeit. Das kennen wir aus Kuba und aus vielen anderen Ländern der Welt wieder. Das ist sicher furchtbar, was soll ich denn machen? Aber das Allerwunderbarste ist, wenn Jesus zu Menschen kommt und ihnen das erfüllte Leben bringt. Da sagen wir, Jesus, das geht doch gar nicht. Doch, das geht, das ist ganz wunderbar. Ich war viel auf Intensivstationen, ich stand vielen Gräbern. Ich habe das erlebt, wenn Mütter ihre kleinen Kinder, das Schlimmste, mit dem weißen Särklein bringen. Das Wort des Evangeliums ist die große Macht in der Welt. Und jetzt will ich ein bisschen sagen, was mich immer interessiert hat, wenn ich durch die Welt, ich war ja, die meinen immer, ich sei dauernd auf Reisen gewesen, ich war ganz ordentlicher Gemeindepfarrer, ich habe das nur ehrenamtlich getan, habe nie eine Vergütung bekommen, war Geschäftsführer von Hilfebrüder, das hat Gott so geschenkt, dass das gegangen ist, hat nie einen Dienstvertrag, wir hatten 20 Mitarbeiter im Büro schon gehabt und ich hatte die ganze Verantwortung dafür gehabt, ich war immer nur ganz kurz und ich musste immer wieder sonntags zurück sein und besonders auch zu den wichtigen Beerdigungen und so weiter. Das hat Gott gefügt in 30 Jahren des Dienstes, dass das alles nebeneinander ging. Mich hat immer interessiert, wenn ich in die Länder kam, wo Menschen von einer fremden Religion zum Glauben gekommen sind. Und das hat mich interessiert und ganz besonders etwa im Buddhismus. In Myanmar, ja, in Myanmar, dem großen buddhistischen Land, wo die Pagode steht für den Buddha, die Buddhisten dort haben das Land ganz in ihrer Hand. Da haben mich drei Männer erwartet und sagten mir als erstes, sie hatten an die Türe ihrer Wohnung hingeschrieben, Myanmar Inland Mission. Und dann erzählten sie mir und sagten, wir waren buddhistische Mönche. Was gibt's doch nicht? Ihr seid mit den gelben Kutten rumgezogen, die laufen dort mit den geschorenen Haaren und betteln um Brot überall. Die buddhistischen Mönche, ja, die Religion, die Shikimiki-Religion. Bei jedem Gärtnermarkt kann man doch die Buddhas finden, mit den Bauchfalten da. Den Buddha. Eine tolle Religion, wie man den Stress der Zeit überwindet. Ganz toll. Und dann sagen die, ja, der Buddhismus ist eine große Weisheit. Aber wie seid ihr zum Glauben gekommen? Haben euch die Christen imponiert? Das sagten die Christen. Das sind doch alles Heuchler. Wir haben doch keinen ernst genommen. Ja, was war es dann? Waren es die Gottesdienste? Sagt, ihr habt die Gottesdienste nicht ausgesucht. Ja, die Musik, erst, die Musik war furchtbar. Was hat euch denn gezogen von den Christen? Irgendwas? Sagen die, wie wir zum ersten Mal von Jesus hören. Dass Leute erzählt haben, was Jesus in ihrem Leben bedeutet. Da hat es angefangen, in unserem Herzen eine Sehnsucht zu geben. Und die wurde immer stärker. Und als wir das erste Mal ein Neues Testament in der Hand haben, sie sagten immer, gib nicht zu schnell ein Neues Testament einem in einer anderen Religion, der bleibt in den Stammbäumen vorne hängen, der kommt gar nicht zum Mittelpunkt. Und laufen ihnen die Tränen runter. Was ihnen Jesus bedeutet. Ein anderes Beispiel. In Stuttgart in meiner Gemeinde kam ein Anruf, da ist eine Staatsdelegation aus China da, lauter hochstehende Leute, Geschäftsleute und ich habe da Beziehung dazu und da ist ein Professor aus Tsingtau, der möchte getauft werden. Das kann man doch nicht machen, dass da einer herkommt auf der Reise und sagt, ich möchte da getauft werden. Da sagt er, ja, ich bringe ihn dir vorbei. Und er kam und ich habe gefragt, wie kommen Sie dazu, sich taufen zu lassen? Er sagte, in China darf kein Staatsbeamter Christ sein, muss jeder Parteimitglied sein und mit der Parteimitgliedschaft ist Atheismus verbunden. Ich bin Professor, meine Frau ist Professorin, ich fliege sofort raus. Das heißt, aber du musst doch zuerst die Bibel kennen. Und dann habe ich gemerkt, der kennt die Bibel fast besser als ich. Hat er alles studiert. Und wieder laufen ihm die Tränen runter, was Jesus hat. Und dann haben wir die Taufe bei uns am Nachmittag gefeiert. Wir haben immer an Weihnachten noch Grüße ausgetauscht miteinander über eine unverfängliche Postkarte, so muss man es ja tun in diesen Ländern wie China, wo das alles noch im Untergrund geschehen darf. Ein Hunger nach Jesus. Ich wollte immer ein Gebiet besuchen, das man leider für den Tourismus noch nicht freigegeben hat. Das sind die 12 Provinzen Indiens, die hinter Bangladesch liegen. Das wissen die meisten Leute gar nicht. Da gibt es einen kleinen Korridor, der ist nur 30 Kilometer breit. Da liegen große Flugplätze dahinter. Die haben immer Angst. Und da oben leben lauter Leute, die sind keine Hindus. Die sind alles Schlitzaugenleute, also solche chinesischen Gesichter. Bergstämme, wie auch in Myanmar. Und das sind alles Kopfjäger. Denn in unserem Bibelkreis in Stuttgart kam der Generalsekretär der Evangelischen Allianz von Indien und hat uns erzählt, im Jugendbibelkreis, und sagt, mein Großvater war Kopfjäger. Und die haben die Menschen gejagt, haben den Kopf abgeschnitten, haben den Kopf in die Sonne gestellt, bis er verdorrt war. Und dann wurde er ganz klein, so ein Schrumpfkopf. Und dann haben sie ihn im Gürtel getragen. Und das war ein Mann, wenn einer sechs Köpfe hatte oder acht Köpfe. Die Engländer sind während der Besatzung von Indien zwar nach Assam, das liegt auch dahin, diese Teeprovinz, aber sind da nie bei den Nagas nie hingegangen, weil das viel zu gefährlich war. Die hätten jeden getötet. Das war eine Religion, eine dunkle, teuflische Religion. Und dann, was ist dann passiert? Der hat uns der Generalsekretär der Evangelischen Allianz in Indien erzählt, dann kam ein Dr. Clark, ein amerikanischer Missionar. Und der ist die Berge hinaufgegangen zu den Nagas und hat ihnen von Jesus erzählt. Und heute sind die Nagas 100% baptistisch. Sie sagt mir, es gibt keinen, der nicht sonntags im Gottesdienst sitzt. Das Wort. Und da haben die auf einmal die Kopfjägerei aufgehört. Das hat doch Spaß gemacht. Und das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber das waren die teuflischen Einflüsse der Zauberwelt. Wir mussten das tun, wir waren unter dem Druck, wir müssen alle Menschen töten. Ganz ähnliches kann ich aus Afrika nachher erzählen. Und wir mussten das töten. Und wie befreiend war das, dass wir das nicht brauchen, dass Gottes Liebe unser Leben verändert. Die Nagas sind heute die großen Missionare in der Welt, die aus Indien kommen. Es ist ganz wunderbar, aus diesem Stamm, auch noch Mizoram, ist ein Nachbarstamm, wo auch ganz viele diese Schlitzaugen-Inder, die dort sind und die in der Welt das Evangelium verkünden, die sagen, das war die befreiendste Botschaft. Und da war nach 125 Jahren ein großes Dankfest. Wenn einer ein bisschen die Orientierung will, das ist, wo die Truppen der Japaner Brücke am Kwai oben gestoppt wurden. In Indien ist ein Riesenfriedhof und da haben die im Stadion gefeiert, 125 Jahre, das Evangelium ist zu den Nagas gekommen. Ich habe jahrelang um ein Visum mich bemüht, aber die indische Regierung will das gar nicht, weil die immer Angst haben. Die sind, weil sie nicht zum Hinduismus gehören. Du weißt, in Indien sind ja immer Despoten, das sind ja so hinduistische Präsidenten, die sehr Christen verfolgen. Aber da der oberste Ministerpräsident dieses Naga-Landes hat gesagt, wir waren in der Finsternis und das Evangelium hat uns das Licht gebracht, unser Leben hat es begonnen mit dem Evangelium. Das liest man bei uns nicht, leider nicht mal in den Gemeindeblättern, aber das ist die Wirklichkeit der Mission, so wie wir es kennen, schon aus den ganzen Erzählungen von der Goldküste und den alten Missionarsgeschichten. Die große Befreiung, die kommt, wenn der lebendige Gott die Augen öffnet. Das muss man immer wissen. Wie macht man das? Ein Missionar hat gar nichts als sein Wort, genau wie du, wenn du mit deinem Nachbarn redest. Aber ich war ja viel in meinem Leben in christlichen Kreisen unterwegs und ich weiß, dass man in christlichen Kreisen alle Probleme der Welt erörtert. In Hauskreisen wird über jedes dies und jenes gequatscht, aber ganz selten über das Wichtigste. Was bedeutet dir Jesus? Der Hauskreis wird auf einmal dramatisch interessant. Ich sage mal, wenn ein Fremder in den Hauskreis eingeladen wird, werden die Gespräche plötzlich viel besser. Weil man dann plötzlich sagt, dem muss ich mal überhaupt erst erzählen, was ich an Jesus habe. Und das ist ganz wunderbar. Warum hat denn das Wort des Zeugnisses solch eine Kraft? Also wie ich jung war, gab es einen Eisenbahner, der hat ein großes Missionswerk begründet und da haben alle anderen drüber gelacht und haben ihn verspottet. Das war der Heutelbach, ein Eisenbahner gewesen, hat gesagt, gerade du brauchst Jesus, überall in den Plakatsäulen. Der Mann hat es erfasst gehabt. Wir ahnen gar nicht, wie viel der erreicht hat. Leider ist ihm keiner nachgefolgt. Wir brauchen diese Botschaft, die schon das Neue Testament hat, dass in Jesus das Leben ist. Das hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, dass ich das Leben und volle Genüge habe, dass er allein den Tod überwinden kann. Und dass er gekommen ist, um die Menschen mit Gott zu versöhnen, weil kein Mensch diese schreckliche Schwelle der Sünde, die zwischen Gott und uns liegt, wegnehmen kann von der Welt. Ja, und das ist so wunderbar, wie diese Botschaft in der Welt weitergeht und dass das auf einmal in die Herzen dringt. Und wenn man das hört, wie ganz viele Menschen auch bei uns auf einmal suchend wurden, wurde auch gefragt, was soll ich denn überhaupt sagen? Wir haben so viel Lehren im christlichen Glauben, hör doch auf und rede nicht über die großen Lehren. Aber die Menschen brauchen das Wichtigste, Jesus will in deinem Leben Wohnung machen. Christus in euch, das ist die Hoffnung, Kolosser 1 steht das drin. Dass das Menschen begreifen, die Fackelträger haben, das habe ich zu ihrem Motto gemacht. Es ist nicht interessant, was du über Christus denkst und nicht, was du gelesen hast und was du meinst, sondern dass Christus dein Leben neu machen will, er will in dein Leben einkehren. Ich stehe vor der Tür, Offenbarung 3, klopfe an, wer die Türe aufmacht, da will ich einkehren und bei ihm Wohnung machen. Und das fehlt natürlich so weit hin, wie viele Konfirmanden haben das überhaupt noch nie gehört, dass Jesus in ihr Leben eintreten will. Und haben das gar nicht begriffen, dass Jesus der beste Freund ist. War neulich bei einer Konferenz und da war ein Opa da und der hat gesagt, er hat ein mongoloides Kind. Und das war für die Eltern zunächst sehr schwer, aber heute sagt er, das ist die größte Freude für uns alle. Der ist jetzt schon ganz proper und immer wenn er fremde Leute trifft, geht er auf sie zu und stupft sie und sagt, hast du einen guten Freund? Ich habe den besten Freund, ich habe Jesus. Da haut es an. Das Wunderbare ist, dass der sechsfach doktorierte Professor nicht leichter tut im Glauben als das mongoloide Kind. Dass es fassen kann, Jesus hat mal so schön gesagt, Vater im Himmel, ich preise dich. Das ist Matthäus 11, die Seligpreisung. Da heißt, ich preise dich, dass du es den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen geoffenbart, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Menschen in Not, in Traurigkeit erfahren es, aber die meisten Menschen sagen, ich brauche doch niemand. Ich kann doch alles, ich bin doch in Ordnung, bin netter Mensch und früher fehlt doch gar nichts bei mir. Und deshalb ist es ganz wunderbar, wie das aufgeht auf einmal bei all den Menschen, die das auf einmal finden und suchen. Bei Muslimen genau das Gleiche. Es gibt ja anfangs sehr wenig, aber Gebiete heute, wo sehr viele Muslime sich bekehren. Gestern sprachen wir schon von Zentralasien, wo ganz viele Muslime heute zum Glauben kommen, in Kirgisistan, Kasachstan, Tadschikistan, Usbekistan. Große, große Gemeinden, die neu entstehen, große Bewegungen und Verfolgung natürlich schon da ist. Die Staatenlenker wollen das alles nicht. Aber das ganz Wunderbare ist es, in Afrika habe ich es erlebt, in Südäthiopien. Äthiopien ist ein ganz wunderbares Land. Äthiopien hat nie Kolonisation gehabt. Und trotzdem gehört es zu den ärmsten Ländern der Welt. Deshalb, das stimmt gar nicht, wenn unsere Revolutionäre immer sagen, die Kolonisierung sei schuld gewesen. Die meisten Straßen und Brücken und Entwicklungsdienste so in den Ländern gehen ja auch die Kolonisatoren zurück. Aber das ist ein Thema für sich. Das ist ja in unserer Welt immer ganz leicht, dass man von links das alles schlecht macht. Aber ich bin auch kein Freund der Kolonialregierungen. Aber Äthiopien hat nie die Kolonialmacht gehabt. Mussolini hat es erobern wollen, ist dran gescheitert im Zweiten Weltkrieg. Aber Äthiopien war immer frei. Ein ganz interessantes Land. Die führen ja sich auf den König Salomo zurück, die Königin von Saba. Ganz frühe Christenheit, ganz lebendige Christengemeinden heute. Aber im Süden Äthiopiens, der ganze Süden sind Nomadenstämme, wilde Nomadenstämme. Das sind die gleichen Völker, die im Südsudan Krieg führen. Und die haben große Viehherden und deshalb hat jeder Mann eine Kalaschnikow dabei. Toll, mit der Schnur hängen die um den Hals und die nötigen Patronen dabei. Und die kämpfen alle wieder an. Das ist ein großes Morden im Süden Äthiopiens. Da war ein Missionar der Deutschen Missionsgemeinschaft. Und da war es auch so, der erste Stamm dort, auch die äthiopische Regierung, geht in den Süden nicht hin, weil sie bei Männern ihre Geschlechtsteile abschneiden, bei Frauen die Brüste abschneiden und da weiß man, da wird man massakriert, das ist so gefährlich. Und da war ein Missionar mit seiner Frau, die sagte, der Herr Jesus sendet uns und wir gehen dorthin. Und dann kommt die Botschaft, das geht ja oft ganz lang, die Botschaft, bis die verstanden wird, wie man die Sprache richtig spricht mit den Leuten. Und das sind heute christliche Stimme geworden. Für mich war es ganz groß, wie ein Berliner Krankenpfleger zu den Mursi ging. Die Mursi, die kennen wir auch von den Bildern, die haben die großen Lippen, wo sie ganze Teller in die Lippen hineinpressen und so riesen Ohren, die sie machen, die Mursi, und die sind alle heute noch nackt. Und wir haben den Krankenpfleger aus Berlin dorthin geschickt und da waren die Missionare Amerikaner nach vielen Jahren abgezogen und sie sagten, da gibt es keine Frucht, die sind so verhärtet. Du kannst ja den Menschen gar nichts beibringen, die leben ihre Kultur. Und der Krankenpfleger hat die Kassetten, die die Missionare noch da gelassen haben, auf seinen Kassettenrekorder laufen lassen. Und da kam es zu einer Erweckung. Wie ich dort war, ich habe zum ersten Mal mit nackten Menschen einen Gottesdienst von 3 Stunden gefeiert. Die Kalaschnikow haben sich zusammengestellt zu so einer Pyramide. Und da lebt etwas. Und das ist toll, was dort im Süden Äthiopiens abläuft. Da war ein ganz wilder Stamm, der Prodi, die haben auch ganz die anderen massakriert, was immer den Lebensraum geht für die Herden. Und die gehen dann gleich mit den Gewehren, wird geschossen. Von dem liest man auch bei uns natürlich nichts, wie es in der Welt grausam zugeht. Das sind alles Muslime, wie die ihr Vitamin kriegen, die schneiden bei den Tieren, ihren Kühen da ein Stück die Schlagader auf und dann trinken sie das Blut, um die nötigen Vitamine zu kriegen. In den Wüstenland im Süden Äthiopiens, wo man gar nicht viel wertvolle Güter hat, hochinteressante Stämme im Süden Äthiopiens, Riesengebiete sind das ja. Und dort waren die Prodi und die haben ein Dorf überfallen, ganz viele massakriert, die Flüchtlinge sind dann zurückgeströmt. Und dann haben die Christen im nächsten Dorf gesagt, jetzt beten wir für die. Und jeden Abend sind sie zusammengekommen mit der großen Angst, was ist, wenn der Überfall geschieht. Sie haben ja keinen, niemand, der für sie eintritt. Die Regierung macht ja nichts. Äthiopien hat 60 Stämme, aber die meisten dort unten im Süden. Und dann haben sie gebetet und eines Tages kommt ein Abgesandter der Prodi und sagt, schickt uns auch den Friedensboten. Was ist Friedensboten? Ja, ihr habt doch Frieden. Schickt uns ein Mann, und dann haben die Evangeliumsboten ausgesandt und unsere Mitarbeiter waren dort auch beteiligt. War ganz groß, was da geschieht, wenn auf einmal Jesus angenommen wird und da verändert sich das ganze Leben total, die ganze Denkweise. Einer unserer Mitarbeiter, der war als Landwirt dort vorgesehen, er war schon dort ungewesen, hat seine Wohnung vorbereitet gehabt, ganz arg schön. Und dass, wenn seine Frau dann jetzt nach der Hochzeit mit ausreist, dass alles schön ist. Und da wurde die Hochzeit gefeiert in Stuttgart und wir bekamen 3 Tage vor der Hochzeit die Nachricht, es ist alles geklaut von dem Stamm, es ist nichts mehr da, alles geplündert, die ganze Wohnung ist leer. Wir brachten es natürlich nicht übers Herz, dem Paar zu erzählen an der Hochzeit, es ist alles kaputt, alles weg, Fotoapparat weg, gar nichts mehr, keine Gabel, kein Messer mehr. Aber wir haben gebetet, die verabschiedeten im Flugzeug. Was ist passiert? Auf einmal hat bei dem Volk angefangen zu sagen, es ist nicht recht, was wir getan haben. Die haben erst das Erste vom christlichen Glauben begriffen. Und wie die ankamen, war alles wieder zurückgeräumt. Selbst der Foto, nichts war beschädigt. Alles wieder von sich aus zurückgebracht. Das ist was Wunderbares. Wenn Christus anfängt, in Menschen zu arbeiten und ein neues Leben entsteht, wo man sie nicht lehren muss, und wo das passiert, und das ist so grandios. Ich habe es euch ja erzählt von China, wie das alles passiert ist in der Mao, der großen Mao-Revolution, wie da eine Bewegung angefangen hat. Wenn es einer nochmal sucht, das Kreuz Christen in China, 4 Folgen, kommt im Internet auch, wir haben auch die Kopie, kann man auch beziehen bei uns. Und das ist die 2. Folge, die bewegendste, wo da die ehemaligen roten Gardisten erzählen, wie Jesus sie zur Erkenntnis von Jesus gekommen sind. Und da ist immer wichtig, dass Menschen nur das eine begreifen, Jesus ist der einzige Retter der Welt. Es gibt keinen anderen. Was soll denn uns retten? Psychologen können uns auch die Schuld nicht wegnehmen, sie können sie uns Schulds outreden, sagt, geht nicht mehr dran. Aber sie können uns nicht mit Gott versöhnen. Auch alle Zauberpriester können das nicht. Sie sind alle voll noch von der Macht der finsteren Geister, die über diese Welt gehen. Und das ist etwas, was ganz furchtbar wichtig ist, dass Sie es einmal hören. Die Inder sagen, Nicht einmal, es gibt einen Gott, und die Hindus sagen, wir haben 300 Millionen Götter. Das ist in Indien selbstverständlich, weil immer sagen, wir glauben an allen Religionen, an einen Gott. Nein, die Inder glauben an 300 Millionen Götter. In jedem tierischen Gott, in jedem Baum. Das heißt, man Pantheismus, den man überall sucht und findet. Hat ein Taxifahrer mal erlebt, so eine lange Landfahrt, der hat eine Katze überfahren. Der war an dem Tag nicht mehr zu beruhigen. Das könnte ja mein Großvater gewesen sein bei der Seelenwanderung, wo ich hinterm Tier gar nicht weiß, wer ist da dahinter. So ungeheuer, wie fremd das ist und wie die Leute beherrscht sind. Ich möchte die Geschichte erzählen von der Tochter des Königspriesters in Kathmandu, Nepal. Nepal war ja bis zum Jahr 1958, gab es keinen einzigen Christen in Nepal. Nepal ist wieder ein hinduistisches Land. Und im Hinduismus hat man die Seelenwanderung. Viele gottlose Leute bei uns glauben auch an die Seelenwanderung. Aber die meinen immer, ich war im letzten Leben sicher ein Kaiser und ich bin ganz groß und ich bin reich. Ich habe noch nie einen getroffen, der sagt, ich war in meinem früheren Leben der Räuber Hotzenplotz oder so. Die haben immer was tolle Sachen, was sie alles haben. Das ist bei uns auch wieder so eine Schickimicki-Religion, der Buddhismus, Hinduismus bei uns. Aber die Tochter des Königs, die wurden ja alle schon im Hinduismus ganz früh verheiratet. Alter von 8 und 9 Jahren, eine ganz schreckliche Sache. Und dann starb ihr Mann, 12, 13 Jahre, die konnten ja noch gar keine Ehe im Grunde leben. Aber im Hinduismus ist das ganz furchtbar, dass die Witwen schuld sind am Tod des Mannes. Und ihr wisst, dass im alten Indien das selbstverständlich war, die Witwen müssen bei lebendigem Leib verbrannt werden. Die Strafe muss folgen für diese, wenn man das hört, wie grausam die Welt ist. Und wir sitzen da und sagen, soll man überhaupt Mission treiben? Wir brauchen heute nicht mal Leute in Zentren, uns reicht ja nur, dass wir die bestehenden indischen Missionen stärken, die alle unter Druck sind von der Regierung und dort helfen, dass sie was tun. Die können es ja noch viel besser in den Slums und die Gemeinden fördern und so weiter. Und dann ist diese Frau mit ihrem Bruder begleitet durch alle Heiligtümer gezogen. Es gibt ein schönes Heft drüber, die Tochter des Königspriesters von Kathmandu, wo es noch gar keine Christen gab. Und sie fand auf ihrer Reise, sie suchte irgendwo, wie sie Befreiung von der Schuld bringt. Dann hat sie sich in der Sonne, in die Sonne gesetzt, noch vor dem Feuer, um zu leiden. Sie meinen ja, dass man durch Leiden sich lösen könnte bei den Indern. Ich glaube, die Fakire, wenn sie auf das Nagelbett gehen, es gibt ja gar keine Erlösung, gar keine Hoffnung. Und sie ist von Heiligtum zu Heiligtum gezogen, auch durch Indien, Nepal, Indien. Und hat sich gefunden, bis sie zufällig auf der Straße ein Blatt des Neuen Testaments, und nicht mal ein Neues Testament, und hat dort zum ersten Mal von Jesus gelesen. Und diese Geschichte wird auch von den Nepalesen erzählt, weil es so bewegend ist. Und sie hat an Jesus glauben wollen und auch niemand war da, der sie den Weg gewiesen hat. Das ist erst 1958 anders geworden. Es gab viele Nepalis. Nepal ist das Land, wo der Mount Everest ist und die Bergkletterer da in den großen Alpen da drin sind. In Nepal, wo die Sherpas sind, die Diener und so weiter. Und dort 1958 waren mutige, zum Glauben gekommene Nepalis vom Ausland, die gesagt haben, jetzt gehen wir hinein ins Land, sind alle im Gefängnis gelandet. 100 und aber 100 sind im Gefängnis gewesen. Und dann ist das Evangelium in kürzester Zeit so verbreitet gewesen, dass wir in Nepal nach wenigen Jahren 1 Million gläubiger Jesusleute hatten. Nur der Glaube, das macht Jesus, das können wir ja gar nicht. Du kannst nicht einen Menschen zum Glauben bewegen. Sondern wie geht denn das? Das macht Jesus, weil er durch den Heiligen Geist den Blick öffnen muss. Die göttlichen Dinge kann man mit menschlichem Verstand nicht ergründen. Der Mensch versteht das ja nicht. Und ich kann es nicht sehen. Ich kann es nur erkennen durch den Geist. Und das ist ganz wunderbar. Wisst ihr, wo kommt denn der Heilige Geist? Das wird ja bei uns viel drüber gesprochen. Kommt der Heilige Geist, und wenn man da sitzt, muss man da in den Wald fahren, ist da in Wien irgendwo Guru, der uns den Heiligen Geist geben kann, wenn er uns die Hände auflegt. Nein, wie gibt es den Heiligen Geist? In der Bibel wird immer gesagt, dass der Heilige Geist mit dem Wort Gottes kommt. Ach wirklich? Ja, ja doch. Steht im 2. Timotheusbrief, weil du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben in Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Ein Mensch kann nur verwandelt werden durch das Wort Gottes. Heißt im 1. Petrusbrief, ihr seid neugeboren durch den Samen des Wortes Gottes. Ja, Jesus sprach ja auch beim Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, von dem Samen, das er Kraft hat. Das ist nicht ein Wort wie jedes andere Wort, das man babbelt. Sondern das Wort geht auf und schafft etwas. Es kann nicht leer zu mir zurückkommen, sondern es muss tun, wozu es gesandt ist. Es hat eine Kraft, das Wort Gottes. Furchtbar, dass wir Vater Gottesdienste haben. Das stimmt doch. Also, der Bibelstunde soll langweilig sein. Das kann doch gar nicht wahr sein. Als aufregendste Geschichte, dass wir immer schon gehen und sagen, heute hat mich's gepackt. Das Wort Gottes, nicht der Pfarrer. Am Pfarrer kann man sich ärgern. Das wollte ich auch noch zu gestern sagen. Wenn ich was sage, viele ärgern sich auch über mich. Ich habe das immer überlebt. Sagen, wenn ich sie sehe, kommen wir Schluss. Und so. Es ist ja... Wir Menschen wirken immer schon, aber das Wort Gottes schafft, das ist was ganz Wunderbares. Und das ist so herrlich, wenn Menschen das erleben, wenn du das erlebst bei deinen Kindern, dass ein Samenkorn aufgeht. Und das ist alles wichtig, so war es ja bei den Salzburgern hier. Das ist was aufgeregt, das haben sie gelebt. Darum, heute sagt einer bei unserem Tisch, das kann ich gar nicht mitsingen, nehmen Sie den Leib gut, er Kind und Weib. Doch, das kann so weit gehen, dass ihr in Jesus diese vollste Befriedigung, die Seligkeit des Glaubens habt. Und das ist ganz wunderbar. Er sagt, ich habe nicht mehr Angst vor meinem Sterben. Ich bin froh und bin geborgen, wenn Christus bei mir ist. Und das ist wunderbar, dass das geschieht. Und das geschieht nur durch das Zeugnis von Jesus. Und wo Jesus Mittelpunkt deines Lebens ist, da ordnen sich die Dinge sehr stark. Jetzt muss ich nochmal ausgreifen, dann wollen wir noch ein Stück nach Lateinamerika gehen. Lateinamerika war, als ich junger Mann war, das ist ja schon lange her, ewig lange her, 1964 meine erste Gemeinde übernommen. Manche von Ihnen haben dann nach Wolken geschoben im Himmel und waren noch andere geboren. Aber herrlich, da war das große Thema durch die Studentenrevolte damals, wo die Dutschke und die Demonstrationen starten, die Theologie der Revolution. Da wissen die meisten heute nichts mehr davon, obwohl immer noch im Losungsbüchle die Herrnhuter können es nicht vergessen, Domhelder, Camara und diese großen Leute der Revolution noch erwähnt werden. Die Tochter meines Professors, der mich im Examen geprüft hat, Professor Käsemann in Tübingen, die Tochter Elisabeth, war bei den Tupamaros, ist im Häuserkampf in Lateinamerika erschossen worden. So sind die Deutschen nach Lateinamerika gegangen. Es war auch der Auslöser, warum damals Helmut Kohl wollte, wir sollten einen Entwicklungsdienst beginnen, weil Helmut Kohl so entsetzt war, dass die kirchlichen Dienste nur nach Nicaragua, das war so ein Revolutionsland damals, ihre Leute geschickt haben und nicht in die vielen armen Länder, hat gesagt, dann fangt doch ihr wenigstens mit einem Entwicklungsdienst an. Das war gar nicht vorgesehen, wir wären gar nicht auf die Idee gekommen. Aber damals, bei dieser Revolution, und warum spricht euch heute niemand mehr? Da waren die ganzen Gemeinden besessen, die müssen Lateinamerika revolutionieren wegen der Ungerechtigkeit des Geldes. Und es ist was ganz anderes passiert. Eine Evangeliumsbewegung hat sich in Lateinamerika ausgebreitet. Waren die großen Pfingstkirchen, aber das Beste, was Pfingstler haben, ist auch die Bibel. Die Bibel hat die Kraft. Nicht manche verrückten Träume, die die haben, sondern die Bibel ist immer das Tollste, was sie haben, in allen. Katholiken auch. In Kolumbien waren damals schwere wurden Kirchen abgebrannt. Da ist der Papst hingefahren und hat gesagt, in Kolumbien geht zu euren evangelischen Brüdern und hat das Bibel lesen. Weil er gemerkt hat, in Lateinamerika, da hat ein Priester oft 60.000 Leute zu betreuen gehabt. Das war gar nicht pastorisiert. Und das Evangelium hat sich so ausgebreitet. Da gibt es einen berühmten Soziologen, der hat gesagt, das ist noch ein viel größeres Phänomen als der Islamismus. In Lateinamerika dauert es nicht mehr lang, das wird ein evangelikaler Kontinent. Nein, das ist katholisch, nein. Er hat gesagt, das ist eine Revolution, die passiert ist, die Machos, das waren ja die Männer, die die Frauen so unterdrücken und die saufen wie ein Loch, gell, und ohne Ende und so, die haben sich bekehrt und sind treusorgende Familienväter geworden, haben das Geld verdient, treu im Geschäft gearbeitet, haben nicht mehr Alkohol getrunken, haben der Hurerei abgesagt, es ist eine Revolution passiert. Wir hatten seit den 70er Jahren in Lateinamerika zweistellige 11-12% pro Jahr wachsen der evangelikalen Gemeinden. Das war ganz ungeheuer. Wir haben ja auch durch die Indianermission gehört, was dort geschehen ist. Aber ganz toll in Brasilien, in Chile, aber auch in Ecuador, Mittelamerika. Ich weiß, wie ich zum ersten Mal dort war, an einem Sonntagnachmittag, traute meinen Augen nicht. Es stand in meinem Lexikon, stand, wenn es gibt 1% Evangelikale. Da waren lauter junge Leute im Park und jeder hat die Bibel unterm Arm gehabt und eine Gitarre in der Hand. Und um 5 Uhr Sala Evangelica und dann war dort die Sendung und dann wurden die herrlichen Heilslieder gesungen, die wunderbarsten Lieder und dann war Bibelauslegung und dann sind sie raus und haben missioniert auf der Straße. In Guatemala hat man immer gesagt, das war der amerikanische Militärgeheimdienst, der das gemacht hat bei dem Rios Montt. Nein, da haben die Staatsbeamten sich oben ein Abzeichen gegeben, ich lasse mich nicht bestechen. Da haben die angefangen, die Bestechung zu bekommen, weil Jesus mir im Herzen Raum gab. Bis zu 25% der Bevölkerung waren plötzlich bekennende Jesus-Leute, wo das Jesus-Evangelium Raum greift und wo auf einmal das die Gesellschaft verwandelt und verändert. Und die Revolution war plötzlich ins Leere gelaufen. Das war gar nicht mehr da, weil das auch die Lösung nicht gebracht hat, das Töten der Menschen und das Rauben der Güter. Im Kommunismus geht es ja ein bisschen anders als in der Apostelgeschichte. Im Kommunismus heißt es ja, was dir gehört, gehört mir. Und in der Apostelgeschichte hat es geheißen, was mir gehört, gehört dir. Das haben sie verteilt, ihre Sachen. Und wo das, der Geist von Christus da ist, da ist eine Schenkbereitschaft da. Und das ist ganz wunderbar, wie das erlebt wird auf einmal, wie das eine Situation verändert. Und ich muss noch auf das zu sprechen, oh ja, wir müssen schnell machen. Der Matthias Matuszek hat es im Spiegel einmal ausgedrückt über den Triumph der Sünde, dass man nicht mehr darüber spricht. Ich habe schon mal mit auch Fleischhauer war ja hinter dieser Spiegelnummer über die Sünde. Ganz toll, das war im Jahr 2010, wo er gesagt hat, nie hat die Sünde so getobt wie heute in Europa, in all den Ländern. Aber man spricht nicht mehr über die Sünde. Und der Matuszek, Matthias Matuszek, ein großer Journalist, hat gesagt, dass sich die Menschheit bis heute nicht wirklich von der Sünde befreien konnten, zeigten sowohl die Geschichte als auch die Gegenwart. Die Sündenerkenntnis schafft einen Druck, einen Bruch, dazu Selbstzweifel, Angst, Scham. Die Psalmen sind voll davon, doch Gott selbst hat eine Lösung angeboten. Mit der Menschwerdung Gottes in Jesus ändert sich die Lage, die neue Freiheit wird durch das vorbehaltlose Vertrauen in Jesus und seine Auferstehung gestiftet. Der Weg aus der Schuld erläuft allein über tief empfundene Reue. Wer seine Sünden bekennt, der kann sicher sein, dass Gott auch vergibt. Jesus hat gesagt, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Das ist in Europa ein völlig fremdes Wort, das wird sie im Spiegel drinstehen. Aber es ist doch die Botschaft. Und wir wollen auch nicht dauernd an die alten Dinge erinnern. Das Schlimme ist ja, in unseren psychischen Krankheiten kommen wir ja gar nicht los von der alten Last. Wie ich jung war, war die Corrie ten Boom, die herrlichste Evangelistin, die ja im KZ war. Und die hat uns dort erzählt, die Leonhardskirche war so brechend voll, die Gänge waren voll. Da hat sie immer gesagt, Jesus, vergib alle deine Schuld. Was war das für uns junge Leute? Ich darf die alte Vergangenheit ablegen. Sagt, in des Meeres Tiefe versinken und außen am Ufer steht ein Schild, Angeln verboten. Nimm mal die alten Sachen raus. Du bist frei in Ewigkeit. Und das hat unserer ganzen Generation damals einen solchen wunderbaren Mut gegeben. Und das ist heute noch die allergrößte Botschaft für die Gottesdienste, für die Bibelstunde, für die jungen Leute. Was haben wir in Stuttgart? Messerstecher. Und Sie wissen, was auf dem Schlossplatz passiert ist, wo die ganzen Geschäfte gefunden sind. Wenn man den jungen Leuten sagt, dein Leben kann heil werden und Jesus macht alles neu. Er ist der, der in deinem Leben Wohnung macht. Das ist herrlich, dass das überall in der Welt geschieht. Wir waren in Kuba. Kuba ist ja ein Land, das ganz schwer leidet. Und zwar, weil die Amerikaner einen Boykott über den Zucker verhängt haben. Da sind ja alle mit Schuld. Der kubanische Zucker kann nicht mehr verkauft werden. Das Land ist durch die alten Diktatoren auf den Zucker in der Landwirtschaft hingewiesen worden. Und deshalb sind die jetzt so arm. Das sind ja unzählige Flüchtlinge nach USA geflüchtet. Aber was ist eigentlich dort geworden aus dem Kommunismus? Wir kennen ja Fidel Castro, der dort geherrscht hat, sein Bruder, der die Nachfolge hatte. Aber für uns war das ganz, ich kann ja auch kein Spanisch, war schön, meine Frau hat mich begleitet, weil es war unser Privaturlaub, den wir dann genommen haben, um die Christen dort zu suchen. Und es ist ja in Kuba ganz schwierig, die Touristen, die wohnen in großen Hotels, aber sie treffen natürlich nicht mit den einheimischen Leuten, sondern es ist auch nicht gewünscht von der Regierung. Und die sehen überall die Läden, da gibt es ja alles in Hülle und Fülle, sie setzen ein bisschen anders noch, aber da, wie wir dort waren. Und, aber es muss alles in Westwährung bezahlt werden. Das kennen ja die Leute noch, die die DDR kannten, mit dem Zwangsumtausch. Und in Kuba kann man nur mit Westwährung überhaupt einkaufen. Die haben Lebensmittelkarten damals gehabt und konnten nur in Hinterhöfen einkaufen, im Monat 2 Eier und so ganz arme Versorgung. Durchschnittseinkommen etwa umgerechnet pro Person 15 Euro ein Pastor im Monat. Aber er kann ja, er kriegt seine, er kriegt seinen Peso schon, mit denen kann er nichts machen. Und das war bewegend, wie die Leute uns das Essen bereitet haben. Die Liebe von Christen, dass wir nach ihnen schauen. Und wir waren in der Gegend von Guantanamo, wo das amerikanische Lager war, und der Baptistenpräsident hat uns dann geschrieben, wie wir zurück waren, wir hatten Evangelisation. 1400 Leute sind zum lebendigen Glauben gekommen, in der großen Armut. Lauter junge Prediger, alle nicht ausgebildet. Sie hatten nur so eine Wiese als Feriencamp und der Staat hat gesagt, ihr dürft darauf gerne Gebäude machen, aber ihr müsst sie alle in ausländischer Währung bezahlen. Ich bin dann nochmal rausgeflogen mit 30.000 Dollar in der Unterwäsche. Das durfte man einführen, man durfte sogar damals ausführen. Die Regierung hat das gewollt, weil die kubanische Regierung wollte Dollar, die Amerikaner haben es nicht erlaubt. Die Amerikaner wollten nicht, dass Dollar ins Land kommt, die wollten das Land mit ihren Sanktionen aushauen. Das hat man diesen Amerikanern nicht erzählen, aber schon viele Jahre her. Auf jeden Fall, die haben eine ganze Bibelschule damit gebaut, weil sie mit dieser ausländischen Währung an alle Baumaterialien hinkamen. Und es war so schön, der Baptistenpräsident wollte uns mit seinem uralten Auto, in Kuba lief nur Auto 50 Jahre und älter, weil keine neuen Autos eingeführt werden können. Das Benzin ist unbezahlbar teuer, muss ja auch wieder in Dollar und in Westwährung bezahlt werden. Und hat uns dann die 300 Kilometer von seinem Fahrer noch in der Nacht nach Havanna zurückfahren lassen. Und wir waren unterwegs und plötzlich sagt der Fahrer, die Lichtmaschine tut nur. Es war fast 10 Uhr, wo gehen wir hin? Und dann hat er gesagt, wir fahren in das Dorf rein, vielleicht ist da ein Evangelikaler. Wir fragen einfach, das ist ja bekannt, da ist ein Evangelikaler. Wir sagen, doch, da draußen ein Prediger, es war ein Pfingstprediger dann. Und die Kinder waren schon im Bett und es war natürlich aufregend, die sind da rumgehupft. Und der ging mit uns mit, dachte, ich habe doch einen, der hat ein Schweißapparat unter freiem Himmel. So ist dann die Werkstatt dort gewesen. Und er hat dann da lang rumgeschraubt an dem Ding und hat das schließlich wieder zum Laufen gebracht. Und ich nehme immer genügend Westwährung mit in solche Länder, damit man auch, wenn man in Not ist, auch das bezahlen kann. Und wir sagen, was dürfen wir dir geben? Ein Mann, der vielleicht ein paar Pesos im Monat verdient und irgendwo was einkaufen kann, sagt, ich werde nie einen Cent von euch annehmen. Ich gehöre Jesus und das habe ich für euch gedacht und lasst uns dem Herrn danken. Und dann haben wir miteinander eine Gebetsgemeinschaft gehabt unter freiem Himmel. Ich habe erlebt, was Gemeinde Jesu weltweit bedeutet. Das ist so was Herrliches, Schwestern und Brüder, ist doch egal, ob das Pfingstler sind, aber sie haben den Herrn Jesus lieb. Und sie leben nach seinem Wort. Und das ist so groß, dass das weitergeht. Ich höre jetzt von meinen Nachfolgern, unser Tobias Köhler war jetzt wieder in Kuba, ergriffen, wie die Versammlungen alle überfüllt sind. Zu unserer Zeit war es so, die haben jeden Monat neu bei der Polizei den Antrag gestellt, dass ihr Versammlungsgebäude, die haben ja so Baracken gehabt, registriert wird, das ist ja im Kommunismus die Bezeichnung für die Anerkennung. 95% Nein waren nicht registriert, dann kam die Polizei und hat wieder alles abgerissen. Und dann sind sie einfach wieder weitergegangen und keiner hat sich entmutigt gefühlt. Morgen schon um 9:30 sind die Pastoren, die jungen Leute, ich sage, halt mal, wo geht er hin? Er sagt, ich mache Hausbesuche. Er sagt, ja, wo machst du Hausbesuche? Lassen die dich denn rein ins Haus, die Sozialisten? Er sagt, die Kranken, die haben keine Lösung bei den Kranken und bei den Sterbenden.
die warten auf uns, dass wir sie besuchen. Wisst ihr das, dass die Leute mit den Nöten ihres Lebens gar nicht fertig werden? Ich habe es euch gestern erzählt, schon in China, dass es genauso ist, dass das gleich ist und dass das eine Not ist, die dann sich erfüllt und dass das Allerschlimmste ist. Noch ein letztes Wort zu Israel. Wir reden ja sehr viel über Israel und es gibt ja zum Thema Israel ganz viele Christen, die sagen dieses und jenes von der Zukunft Israels voraus. Ich kenne einen ganz großen Geschäftsmann, der das größte Reisebüro in Jerusalem hat. Und er hat mir mal gesagt, ihr müsst den Juden Jesus bekennen. Ich sage, das können wir als Deutsche nicht. Die ganze Vergangenheit geht damit. Gerade deshalb, dass er sagt, es ist grauenhafte Schuld gewesen. Aber Jesus ist für meine Schuld gestorben. Und ich möchte euch die befreiende Botschaft bringen. Und das ist ganz wunderbar. Man nennt ja die Christen in Israel messianische Juden. Sie leben äußerlich mit dem Sabbat und wollen auch auf die Weise die Juden leicht erreichen. Aber ganz wunderbar, wie diese Gemeinden wachsen. Es war eigentlich noch vor 25 Jahren so, dass es in Israel vielleicht höchstens 4.000, 5.000 Jesusgläubige Juden gab. In Amerika gibt es Hunderttausende Juden, die an Jesus glauben. Aber in Israel ist die Zahl sehr klein gewesen, auch noch zerteilt in 127 Konfessionen, ganz verschieden, ob russisch-orthodox oder katholisch oder in solche Bibelgruppen oder was alles. Aber das ist ganz stark im Wachsen. In der Prophet Street in Jerusalem versammeln sie sich. Und das ist ganz wunderbar. Der Leiter der Bibelgesellschaft, mit dem waren wir sehr verbunden und haben ihn auch sehr gefördert in seiner Arbeit. Und da hat er uns erzählt, gerade war ein Offizier da, der hat gesagt, unsere Einheit hat eine Übung im See Genezareth oben. Ich möchte allen meinen Juden, ein gläubiger Jude, hat nichts mit Christen zu tun, aber ich möchte allen meinen Leuten in meiner Kompanie, möchte ich ein neues Testament schenken, damit die überhaupt wissen, was die Christen dort oben in Galiläa suchen. Und wie die erzählt haben, wie Juden zum Glauben an Jesus kommen. Es ist ganz ergreifend immer wieder, wie das auch durch ganz große Not hindurchging. Aber das ist für uns das Allerwichtigste, dass Juden die Erfüllung in Jesus finden. Und da wird mir immer das ganz groß, dass Mose, bevor er ins gelobte Land eingezogen ist, durch die Wüste mit dem Volk Israel hindurch, dass er dort, das Wort sagt, es steht 5. Mose 30, das Wort Gottes ist ganz nah. Du musst nicht in den Himmel fahren, von oben herunterfahren, du musst nicht in der Erde grubeln und es von unten aufzuholen. Es ist dir nah in deinem Munde. Und in diesem Wort Gottes liegt das Leben. Wählt das Leben. Ergreift das Leben, das Jesus anbietet. Was Mose schon damals gesagt, lang vor dem Kommen von Jesus, aber das ist ja schon die Botschaft vom Heiland, der kommt und dass das durch das Wort Gottes geht. Tatsächlich ist die Bibel das herrlichste Zeugnis. Ich halte nicht viel von menschlichen Theorien, die nicht in der Bibel drinstehen. Das interessiert mich auch nicht. Aber die Auslegung der Bibel, da komme ich nie an ein Ende. Und da lebe ich auch von vergangenen Jahrhunderten, was die Leute vor mir gelebt haben. Der Johannes Gosnach, der da auch ein katholischer Priester war, dann in Petersburg waren all die Leute, Prassberger, Ludwig Hofacker, die Erweckungsprediger der Vergangenheit, die auch in eurem Land gewirkt haben. Da war dieser Kaufmann Kischling von Nürnberg, der in den Salzburgern so viel Gutes tat. Da hat man gesagt, das war ein Bischof im Kaufmannsgewand. War ja immer so, dass es den Nicht-Theologen eine ganz große Bedeutung in der Mission hatten. Auch die Frauen haben ja bis heute in der Mehrzahl in der Mission ungeheuer viel gewirkt. Und ich freue mich, was ihr gewirkt habt, auch für uns in den Projekten, ganz besonders in diesem Projekt in Malawi. In Malawi fehlen 30.000 Lehrer in den Schulen. Malawi ist eines der ärmsten Länder am Malawisee. Und der Präsident ist ein Moslem, der die Leute sehr ausnimmt. Die Leute sind so dumm, sie verkaufen in der Ernte ihre ganze Ernte, der Präsident hortet es und verkauft es dann zu Höchstpreisen in der schlechten Saison. Ich weiß das deshalb so genau, weil ein Mitglied meiner Gemeinde, Willi Ehret, war als Entwicklungshelfer des Staates im Büro des Präsidenten von Malawi. Und da sieht man, wie natürlich die Ausbeutung und die Korruption auf dieser Ehre des Afghanistan ums Leben gekommen, von den Taliban ermordet worden als Entwicklungshelfer. Ein ganz toller Mann, der zuerst in Malawi gewirkt hat und auch dort bei den Taliban Genossenschaften für die Frauen, die Bäuerinnen, gegründet hat. Ganz großartig. Ein Mann von Jesus benutzt, ganz herrlich. Aber ich wollte das erzählen, diese Not, dass in diesem Land Malawi Lehrer fehlen. Die Schulklassen auch, 150 unter dem Baum sitzen sie, wo sie überhaupt was haben. Die Jugend, wenn sie nicht weitergebildet wird, kommt sie aus dem Dreck nicht raus. Entwicklungshilfe, die wir Christen machen, die muss in einer Veränderung der Menschen passieren. Und wenn das Herz nicht verändert wird, dann ist das ein Fass ohne Boden. Da kannst du tonnenweise das Geld reinkippen, das läuft unten wieder raus, weil das Fass keinen Boden hat. Da gehört eine Bekehrung dahin, Verantwortung vor Gott. Und das Herrliche, das Lehrerseminar, wir sind ja damals immer erschrocken, wie dieses Lehrerseminar immer teurer wurde. Und ihr habt ja viel getan von Ludmis für dieses Lehrerseminar. Aber das waren schon so groß, weil das, wir haben lauter afrikanische Dozenten, die standen alle da, Ruheständler, die dort gearbeitet haben. Das ist heute noch für unser Entwicklungsministerium in Berlin eines der vorbildlichsten Projekte. Und zwar diese Lehrerausbildung, da wurde gesagt, die kriegen ihre pädagogische Ausbildung erst, wenn sie den Navigatoren-Bibelkurs bestanden haben. Und da haben die Grünen nachher im Entwicklungsministerium gesagt, so muss man es in Afrika machen. Ich habe die Grünen immer gekannt. Die sind doch sonst so gegen alles Religiöse von uns. Auf einmal war es klar, nein, in Afrika brauchen die Menschen eine Dimension, die leben irgendwo in dieser Geisterwelt, aber wenn sie mit Jesus leben, haben sie eine ganz andere Verantwortung. Und das ist so ein herrlicher Dienst, was da im Land heute geschieht, durch diese Lehrer, die dort ausgebildet wurden. Denn oft ist der Staat gar nicht in der Lage, den Lehrern ihren kümmerlichen Gehalt zu bezahlen. Und dann machen diese Leute weiter und treten Verantwortung und sind Evangelisten dort in diesem Land. Darf ich es Ihnen sagen als Erwachsene, wie das Heidentum dort noch durchschlägt? Malawi hat einen Glauben, dass ein Mädchen mit 13 Jahren initiiert, das heißt entjungfert werden muss vom Onkel. Das macht das ganze Land kaputt und mit 18 haben schon 80% der Bevölkerung AIDS. Dann wissen Sie, wie das läuft. Eine Enkelin von mir war dort in einem Missionarshaus, sagt, das wird in den Familien besprochen, wer diesen Dienst tut, gefangen von den bösen Mächten. Und dann haben sie schon mit 18, 19 drei Kinder und alles ist zerstört. Die Krankenpfleger, die unser Chirurg ausgebildet hat im Hospital, die sterben spätestens mit 30 oder 32 Jahren, weil AIDS sich ausbreitet. Sie wissen auch, warum AIDS sich im südlichen Afrika so ausbreitet. Weil gottlose Sitten, Gebräuche vom Evangelium nicht gebrochen werden. Und da war ja der Anfang dieses Seminars, wir haben es damals nicht so laut aussprechen wollen in den Zeitschriften, aber dass die Wirklichkeit in Malawi, dass diese Lehrer Studenten vom Land geholt werden und sich verpflichten müssen, immer, wo sie sind, Keuschheit und Treue zu lehren. Dass das anders ein Leben in dieser Welt nicht mehr ist. Keuschheit und Treue, das hat schon in Uganda bei den Christen dazu geführt, dass die AIDS-Rate rapid gesunken ist und dass das Elend Afrikas, aber auch das Elend Deutschlands, dass man das weiß, woher das alles kommt, das Elend. Und das Evangelium lehrt uns einen Weg in der Nachfolge Jesu, der die Sünde besiegt und das ist so wunderbar. Wir wollen an dieser Stelle nur sagen, dass es befreiend ist. Ja, es ist so wunderbar befreiend. Wir folgen keiner Ideologie, sondern wir können Menschen nur zu Jesus führen. Und das ist herrlicher, wenn Sie nur noch in Ihrem Leben, und das ist mein Wunsch, wenn ich noch ein paar Menschen zu Jesus führen darf, dann kann mich der Herr heimholen. Das ist die größte Gabe, die wir mit unserem Leben tun können. Und das ist der Sinn der Missionsarbeit. Und wo das geschieht, wird auch viel anderes geheilt in einem Land. Dann kommt Ehrlichkeit, dann kommt Treue, dann kommt Verlässlichkeit, dann kann man auf einmal auch das Handwerk aufbauen, dann wird die Korruption besiegt und dann kommt die Gerechtigkeit und die Treue und die Wahrheit. Ich möchte noch beten. Lieber Heiland, vielen Dank, dass du das tust in aller Welt und vielen Dank, dass du auch Ludmis dazu benutzt, in dieser Welt dieses Werk zu tun. Wir sind es nicht, wir können nur in der Schwachheit aus dem Überfluss geben. Aber das Wunderbarste, dass du Macht hast, über die Herzen der Menschen. Und wir bitten dich, dass du sie herausholst aus Götzendienst und Zauberei und Aberglauben und Todesfurcht und Ahnenkult hinein in die Freiheit der Kinder Gottes. Und wir danken dir, dass wir aufwachsen dürfen und leben dürfen in dieser großen neuen Welt, in der Gemeinschaft von Christen, in der Geborgenheit des Glaubens und in dem großen Wissen, dass du uns auch in der Nacht behütest und dass du uns in unserem Leben führst und dass wir deine Kraft auch erleben dürfen, wenn wir morgen wieder auseinandergehen an unserem Platz und dass du mitgehst. Amen.
Amen.
Und jetzt singen wir noch das Lied In dir ist Freude. Nochmal ein Jesuslied. Das ist das Lied 17. Und da ist dieser.